Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Ein herzliches Willkommen, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Heute ganz sachlich. Das viele Lob für meine Gesangseinlage, das habe ich mit Dank entgegengenommen.
Viele Lob. Ich habe nichts gelesen, nichts gesehen.
Ja, du. Eigentlich hatte du liest ja auch meine Post nicht. Ist ja auch gut so.
Eigentlich hatte ich keiner gelobt, was ich so mitgekriegt habe dafür.
Ja, was kriegst du überhaupt?
Dafür, es gab noch viel Proteste, weil ich das Lorelei-Lied nicht singen durfte.
Ja, die müssen aber irgendwo aus dem Irrenhaus geschrieben haben.
Aber ich begrüße trotzdem alle und die.
Wieso trotzdem?
Ja,
trotzdem. Du bist aber ein Trotzkopf.
Ja. Du hörst trotzdem. Weil das ist was Wunderbares, dieses Lorelei-Lied. Es gibt da einen Fanclub.
Lorelei-Lied-Fanclub.
Rettet das Lorelei-Lied.
Bist du das einzige Mitglied?
Und ja, alle, die also diese Sendung hören und was anderes eigentlich erwarten, als das Lorelei-Lied, es wird auch so kommen. Wir haben nämlich den Heinz Schmitz auch noch hier.
Ja, hallo.
Und er wird...
Und? Er wird, ja.
Er wird etwas sagen über, ich habe da was gelesen auf dem Papier, über Cygnus.
Über elektrische Unterschriften.
Signature. Ach, Signatur. Signatur genau. Mit S-I-Z-K.
Genau. Du bist aber heute wieder einschalten. Ja. Ich wollte das eigentlich lieber chronologisch machen, aber was soll's. Wir können das dann auch durcheinander machen und Sie können dann raten, welcher Beitrag was ist. Es geht auch um die Pkw-Maut. Darum sieht's ja ganz mau aus. Die Begehrlichkeiten der Politiker und ähnlicher Interessengruppen sind da. Aber das Können, das steckt noch weit in der Ferne. Gott sei Dank.
Ja, und
dann haben wir noch was mit Wasser.
Aqua Saar. Das man will mit warmem Wasser kühlen. Klingt ein bisschen doof. Warum nehme ich kein kaltes Wasser? Kann ich doch sehr viel besser mitkühlen. Aber das, was dahinter steckt, ist eigentlich ganz schön klug.
Die Schweizer
sind gar nicht so dumm. Die kühlen mit warmem Wasser. Wie das geht, sagt Peter Welschering.
Aquasar, wenn ich nur wüsste, was das heißt.
Er hat was mit Wasser zu tun. Aqua und Sar.
Aha. Naja, vielleicht sehen wir ja klarer, wenn wir mit dem Peter Welschering gesprochen haben. Es geht um einen neuen Supercomputer in der ETH in Zürich. Grüß dich, Peter.
Ja, hallo nach Köln. Ja, und der ist jetzt vor kurzem in Betrieb genommen worden. Ist eine Koproduktion von ETH Zürich und ETH Lausanne und mitbeteiligt war auch das IBM-Forschungslabor in Rüschlikon. Und da geht's nicht nur um einen Supercomputer, mit dem die ETH vor allen Dingen so Fluiddynamik-Simulationen machen will, also sehr viel Rechenzeit braucht, sondern vor allen Dingen geht's um einen Supercomputer, mit dem die ETH ihre Gebäude heizen will.
Und das heißt also, die müssen viel rechnen, damit sie im Winter nicht frieren.
Ja, und im Sommer eben ausreichend auch Heißwasser haben. Und der besondere Clou bei diesem Aquasar, der liegt darin, Aquasar wird mit warmem Wasser gekühlt. Also der Supercomputer, der ja runtergekühlt werden muss, weil sonst die Schaltkreise durchbrennen würden, überhitzt wären. Dieser Supercomputer wird eben mit warmem Wasser, genau genommen mit 60 Grad warmem Wasser, heruntergekühlt. Und das hörte sich zunächst natürlich für alle erstmal ganz komisch an, warum man denn warmes Wasser nimmt.
Was machen die Schweizer da? Heizen die im Winter auch mit kaltem Wasser?
Nee, sie haben festgestellt, man kann mit kaltem Wasser nicht heizen, unsere Schweizer Kollegen. Und deshalb haben sie gesagt, brauchen wir 60 Grad warmes Wasser, denn dieser Supercomputer, da sind an der Rückwand des Prozessors so kleine Kanäle aufgebracht für die Kühlung und da wird genau dieses 60 Grad warme Wasser reingepumpt und die einzelnen Prozessoren, die müssen eben runtergekühlt werden auf 85 oder unter 85 Grad, also zwischen 80 und 85 Grad muss die Arbeitstemperatur liegen und das schafft man, indem man da 60 Grad warmes Wasser durchleitet und der Witz dabei ist, dass dieses 60 Grad warme Wasser, das sich dann geringfügig erhitzt, das wird dann so 65 Grad warm oder vielleicht auch mal 70, wenn es hochkommt, das kann eben sofort direkt über einen Wärmetauscher genutzt werden und dann kann damit sofort geheizt werden, also der ökonomische Wert dieses 60 Grad warmen Wassers zum Kühlen, das dann auf 65 oder etwas mehr aufgewärmt wird, der ist sehr viel höher, als würde man kaltes Wasser nehmen. Nimmt man nämlich kaltes Wasser mit Umgebungstemperatur, sagen wir mal so 21, 22 Grad, dann würde das vielleicht so auf 25, 26 Grad aufgewärmt werden. Und das könnte man dann aber nicht nehmen, um Räume zu heizen, das wäre dann zu kalt.
Naja, mit 60 Grad warmem Wasser kann man, hat ja auch so eine Kesseltemperatur, das passt schon zusammen.
Ja, aber man muss ja vorher das Wasser erhitzen. Das heißt, dafür braucht man ja schon mal Strom.
Dafür braucht man Strom, deshalb braucht man auch ein bisschen Energie, aber dieser geschlossene Kreislauf wird nur einmal erhitzt und läuft dann monatelang, bevor Wasser beispielsweise auch natürlich nachgefüllt werden muss oder bevor das auch mal wieder ausgetauscht werden muss. Und insgesamt kommt man dann auf eine sehr, sehr gute Energiebilanz, weil insgesamt 2 Wärmetauscher da sind. Also es führt auch zu einem geringen Verlust, liegt so zwischen 1 und 2 Grad Celsius. Aber durch diese Wärmetauscher ist eben dann auch garantiert, dass zum einen, weil das Ganze über kleine Kanäle an der Rückwand der Prozessoren stattfindet, eben sehr direkt gekühlt werden kann. Also da geht sozusagen keine Wärme irgendwohin verloren, sondern die wird direkt über dieses Trägermedium Wasser abgeführt. Und der zweite Clou liegt darin, dass man einen Kreislauf durchaus austauschen könnte an einem Wärmetauscher, ohne den zweiten dadurch in irgendeiner Weise zu belasten.
Mhm. Wird das 60 Grad warme Wasser auch im Computer erhitzt oder machen wir das extern?
Nee, das wird auch im Computer erhitzt. Also als Aquasai in Betrieb genommen wurde, da war zunächst mal kaltes Wasser drin. Nach einigen Durchläufen war das dann 60 Grad warm und hatte sozusagen die Betriebsabwärmetemperatur erreicht.
Gut, jetzt haben wir eine ganze Menge über Wasser gesprochen. Was kann denn der Computer? Hast du darüber auch Informationen? Welche Leistungsdaten hat denn der?
Ja, der Computer kann einige Teraflop schnell rechnen. Das ist ein Serversystem und wird eben vor allen Dingen eingesetzt, um solche Strömungssimulationen zu machen, also sehr, sehr rechenintensive Aufgaben. Und bei diesen Strömungssimulationen laufen dann auch alle Prozessor mit einer sehr, sehr hohen Belastung gleichmäßig durch und das über viele Tage, teilweise über viele Wochen, um so eine Simulation berechnen zu können. Und deshalb ist er eben sehr geeignet, um da auch dann gleichzeitig so eine Art kleines Wärmekraftwerk zu sein.
Ist das auch so ein Number Cruncher?
Das ist dann auch so ein Number Cruncher, ja.
Gut, also eine ganz neue Art und Weise, warmes Wasser zu erzeugen, ganz interessante Art und Weise. Und vielleicht kann man ja mit diesem Computer, der spezialisiert ist auf Strömungsberechnungen, auch berechnen, wie das Wasser durch den Kühler strömt. Vielleicht hat man es ja vorher auch schon damit gemacht. Die Pkw-Maut.
Also ein Thema.
Das, naja, gut, ein Thema ist es schon, aber was für ein Thema? Ja, erstens, ist das datentechnisch überhaupt möglich, diese zusätzlichen Daten da zu verwursteln?
Ich glaube,
auch wenn es ein politischer Wunsch ist von denen, die uns da gern überwachen und was weiß ich nicht alles.
Ich glaube, da steckt sehr viel mehr schon da drin. Ich glaube, das ist alles so entwickelt worden, damit das irgendwann so gemacht werden kann.
Ich glaube, dass es gar nicht so einfach zu realisieren ist. Wollen wir uns streiten oder fragen wir den Peter Welchering?
Wir können uns ja zu dritt dann streiten.
Also beide antworten und beide haben recht. Aha. Das ist sehr kompromissreich heute. Ne? Ja. Das eine, ja, wir haben tatsächlich schon ganz gute Systeme in der Theorie. Das andere ist, nein, das Lkw-Mautsystem, das wir haben, können wir nicht einfach ausbauen. Das würde die Kapazitäten, die sich durch die Pkw-Maut ergeben, überhaupt nicht verkraften. Denn man muss sehen, wenn die Pkw-Maut eingeführt wird auf Basis eines satellitengestützten Systems, dann kämen 45 Millionen deutsche Pkw und zwischen 10 und 15 Millionen ausländische Pkw hinzu, die ständig abgerechnet werden müssten. Und das würde unser bisheriges Lkw-Mautsystem vollkommen überfordern. Das kann auch nicht einfach sozusagen skaliert werden oder ausgebaut werden. Da brauchen wir eine ganz neue Infrastruktur.
Was wäre das dann? Der Kanal, der Datenkanal, wäre der überlastet?
Ja, auch der wäre überlastet. Es gibt ja sozusagen 2 Datenkanäle. In jedem Pkw müsste dann ja so eine Onboard-Unit sein, wie wir die heute auch bei den LKWs haben. Mhm. Und diese Onboard-Unit empfängt vom Satelliten das Navigationssignal, nimmt dieses Navigationssignal als Positionsbestimmung und rechnet dieses Navigationssignal mit der Positionsbestimmung sozusagen in ein Mautsignal um. Und dieses Signal wird dann an die Mautstelle geschickt oder ans Abrechnungssystem, das auch neu aufgebaut werden müsste. Und bisher hat man sich überlegt, dass man so eine Art Kurznachrichtendienst dafür auf Basis von GPS einführen müsste. Aber wenn das dann tatsächlich roundabout deutsche und ausländische Pkw, sagen wir mal, etwas über 60 Millionen auf einmal machen würden, dann würde GPS hier in Deutschland vollkommen über die Kapazitäten gehen. Das heißt, das System würde in die Knie gehen.
Nun sind ja nicht 60 Millionen Autos immer unterwegs. Das dürfte ja da, naja, einen Gleichzeitigkeitsfaktor müsste man da sicherlich einfügen. Der würde doch sicherlich sind 30 Millionen überhaupt immer auf der Straße?
Ja, wenn man auf über 12 Millionen kommt, so gab es eine Hochrechnung, dann hätte man bei GPS schon ein Problem, diesen Datenverkehr zu bewältigen. Also wirklich bei 12 Millionen Positionssignalen, die gleichzeitig eben transportiert und dann im Abrechnungssystem auch noch erfasst und ausgerechnet werden müssen.
Also stimmt das nicht so ganz, dass das System so lange gedauert hat, bis es funktionierte, weil man schon diese zukünftigen Sachen mit einbezogen hat?
Nein, überhaupt nicht, denn es hat ja nicht zu lange gedauert, sondern es waren nur Versprechungen, die zu kurz waren. Dass es in 11 Monaten nicht machbar war, war von Anfang an klar. Aber die Politik, die hat das ja nun sehr, sehr merkwürdig durchgehen lassen alles, dass ja. Versprechungen gemacht wurden, die von vornherein ganz offensichtlich nicht eingehalten werden sollten, weil sie nicht eingehalten werden konnten.
Und die Strafen wurden auch nicht eingeholt?
Nein, natürlich nicht. Warum auch? Wir haben doch genug Geld in Deutschland. Peter, wie könnte denn ein Mautsystem aussehen? Ich meine, die Datengier unserer europäischen und auch unserer deutschen Behörden, die sind ja unersättlich. Und dahinter stecken ja noch mehr Sachen, als einfach nur zu kassieren. Denn es soll ja angeblich kostenneutral sein, dadurch, dass die Kraftfahrzeugsteuer wegfällt. Und wenn das ja ehrlich wäre, dann wäre es ja auch gerechter als das heutige System. Aber wie kann denn sowas überhaupt funktionieren?
Ja, das wäre auf alle Fälle gerechter, weil dann jemand, der viel fährt, natürlich auch mehr zahlen würde, weil ja auch mehr die Straßen sozusagen von ihm verbraucht werden. Funktionieren kann es auf zweierlei Arten. Das eine ist eben diese Onboard-Unit, die dann in jedem PKW drin sein müsste und die müsste sich automatisch einschalten, wenn die Zündung betätigt wird. Das andere ist allerdings das Abrechnungssystem, das aufgebaut werden müsste. Und das dritte ist dann die Kontrolle der ganzen Angelegenheit. Das heißt, es müsste ja sichergestellt werden, dass niemand seine OBU, seine Onboard-Unit einfach lahmlegt und dann eben ohne Maut zu bezahlen durch die Gegend fährt. Und damit das sichergestellt werden kann, da brauchen wir Kontrollstellen. Die haben wir bei der Lkw-Maut mit diesen berühmten Lkw-Mautbrücken. Allerdings auch bei den Lkw-Mautbrücken arbeitet immer nur 1/5 im sogenannten Beweissicherungsmodus, weil mehr Datenübertragungskapazität, um die Fotos, die da ja gemacht werden und dann auch weitertransportiert werden müssen zum Abrechnungssystem, um sie auszuwerten, gar nicht da ist. Und da hat man sich dann überlegt, dann müssten wir natürlich noch viel mehr Kapazitäten an den Autobahnen aufbauen. Aber, und das ist das zweite Problem, wir müssten eben auch Kontrollkapazitäten in den Städten haben. Und in die Städte können wir nicht einfach solche Mautbrücken hineinbauen, wie wir die beispielsweise auf den Autobahnen haben. Da müssten wir andere Arten der Kontrollmechanismen einbauen. Und eine Art des Kontrollmechanismus, so wurde diskutiert, besteht darin, dass man die jetzt ja auch schon an den Ampeln installierten Videokameras, die als Detektoren tätig sind, also einfach der Ampel, dem Ampelsystem sagen, da steht ein Fahrzeug vor der Ampel, schaut mal auf grün, dass man diese Videokameras austauscht gegen leistungsstärkere Videokameras und damit dann eben auch den sogenannten Beweismodus, wie bei den Lkw-Mautbrücken auf den Autobahnen, an den Ampeln hätte.
Ja, halte ich auch für ganz, ganz wichtig, denn was sollen wir eigentlich auch unsere Straßen reparieren, die in einem desolaten Zustand sind? Manche Autos verschwinden fast in den Schlaglöchern, hier in Köln, aber auch unterwegs. Selbst auf der Autobahn sind solche Frostausbrüche, dass da manchmal 10 Zentimeter tiefe Löcher sind, wo kein Mensch was dran macht. Wir sollten unbedingt unsere Ampeln umrüsten, damit wir unsere Bevölkerung besser überwachen und abzocken können.
Ja,
kostet auch eine Kleinigkeit.
Und wenn man dann abgezockt haben, die Autofahrer, dann können wir auch die Straßen reparieren. So einfach ist das.
Es gab ja mal eine Idee und der Hans Schmitz sitzt ja schon hier im Studio, der hat mir eben auf dem Zettel was aufgeschrieben über Kennzeichenscan. Ist das eigentlich zu einfach, etwas darüber zu machen?
Nee, das ist auch diskutiert worden, dass man an einigen Stellen in den Städten dann Kennzeichenscanner aufstellt, aber die reichen als Beweismittel nicht aus. Denn dann sage ich beispielsweise, wieso wollt ihr von mir diese Maut haben? Das Auto war mir im fraglichen Zeitpunkt gestohlen und ist wundersamerweise wieder auf den Parkplatz gekommen oder sowas. Ne? Also ich bin nicht gefahren und deshalb macht man ja auch bei den Lkw-Mautbrücken ein Foto nicht nur vom Kennzeichen, sondern auch vom Fahrer. Und das wäre auch die Aufgabe für die Ampelsysteme, für die Videokameras an den Ampeln. Der Fahrer müsste erfasst werden und das Kennzeichen. Und ein reines Kennzeichensystem würde als Beweismittel eben nicht ausreichen. Und deshalb sind, damit man den Fahrer erkennen kann, auch diese Umrüstungskosten für die Ampeln so hoch. Die liegen nämlich bei ungefähr 4.500 Euro pro Kamera.
Peter, entschuldige bitte mal. Es werden jeden Tag Tausende von Autofahrern geblitzt. Und da macht man Beweisfotos. Da hat man auch das Gesicht drauf. Und man hat das Kennzeichen drauf. Und man kann auch das Kennzeichen auswerten automatisch. Die Technologie ist da. Muss jetzt hier wieder ein riesen technischer Popanz aufgebaut werden, damit sich irgendwelche Unternehmen eine goldene Nase verdienen und wir als Steuerzahler das wieder bezahlen? Oder worum geht's hierbei eigentlich?
Naja, worum es da geht, das ist wirklich die Frage und das ist eine interessante Frage. Unter Umständen geht es darum, dass auch ein Stück Überwachung installiert wird. Denn die Nachdrücklichkeit, mit der gefordert wird, dass in den Städten die entsprechenden Kontrollsysteme eben Fahrer und Kennzeichen auch beweissicher auswerten können müssen, die erinnert mich schon so ein bisschen an die Diskussion, die wir hatten, als gefordert wurde, ihr müsst uns aber auch die gesamten Daten der Lkw-Mautsysteme bitte für Fahndungs- und tatsächlich dann auch für Präventivzwecke zur Verfügung stellen und die Sicherheitsbehörden müssen direkten Zugriff haben. Hm.
Ein Blick in eine Zukunft, die ungewiss ist, unsicher ist. Hier werden wieder Szenarien entwickelt, damit wir uns das Geld aus der Tasche ziehen kann, ohne dass wir Vorteile davon haben. Ich finde das ganz, ganz toll. Ich bin der Meinung, man sollte eigentlich das genauso machen, wie es jetzt geplant ist für unsere Rundfunkgebühr, dass wir eine Familienabgabe haben und eine Unternehmensabgabe zwangsweise, damit, Herr Kirchhoff hat ja hier wieder so eine Schnapsidee gehabt und mal sehen, was jetzt dabei rauskommt, damit wir dann anschließend auch jeder, der überhaupt kein Empfangsgerät hat, dafür bezahlen müssen. Das fordere ich, dass wir das auch für die Kraftfahrzeugsteuer machen, dass wir eine Familienabgabe haben, egal ob jemand ein Auto hat oder nicht. Dankeschön, lieber Staat. Mir gefällt das alles überhaupt nicht, was hier passiert. Peter, dir auch schönen Dank.
Also Peter, für mich war also neu, dass jetzt auch die Städte da mit einbezogen. Ich dachte, die bleiben das erste Mal mit der Maut, wollen sie auf der Autobahn.
Nein, überall. Alle Straßen.
Ja, ist ja grauenhaft.
Ja, ja, alle
Straßen. Muss ich neu drüber nachdenken.
Ich bin da mal gespannt, wann wir dann auch endlich mal die Kinderwagenmaut bekommen.
Ja.
Dann rufst du wieder an, ja.
Dann reden wir wieder drüber, genau.
Okay, Peter, ja. Dankeschön.
Danke, tschüss.
Wie kann ich mich im Internet identifizieren? Zweifelsfrei. Eine Signatur muss her. Es gab ja auch schon jede Menge, eine ganze Menge Quatsch. Ja,
es gab auch die digitale Unterschrift schon vor Jahren, die nichts wurde.
Ja, und da konnte man sich bei den einen erkenntlich machen und bei dem anderen nicht.
Man konnte zum Beispiel in Bremen konnte man heiraten, online mit der Signatur.
Aber es gab da ein Gesetz. Das war 2002, Heinz,
Am 15. August 2002 kam das deutsche Signaturgesetz. Ja. Auf europäischer Basis war das. Und zwar beschreibt das die rechtlichen Grundsätze für eine elektronische Unterschrift. Mhm. Vielleicht sollten wir das Ganze mal auseinander, wo du drauf hinaus wolltest, da kommen wir gleich noch auf die EID. Signatur ist im Prinzip eine eindeutige Kenntlichmachung eines Dokuments. Wenn ich also eine Rechnung habe, wird über diese Rechnung eine Quersumme gebildet. Nach ganz komplizierten Algorithmen, die fälschungssicher sind. Das wird dann nochmal verschlüsselt und das wird einfach als Bitmuster zu der Rechnung zugelegt. Wenn ich jetzt ein Rechnungsempfänger bin, kann ich mir die Signatur ansehen. Das ist gibt einen geheimen Schlüssel, einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Mit dem öffentlichen Schlüssel kann ich die aufmachen wieder und kann sehen, ob die Quersumme des Dokumentes mit der Signatur übereinstimmt. Sage, okay, das ist nicht gefälscht, das Dokument.
Ist es nicht so, das kommt von dem? Das Dokument ist von dem Identität, von dem Herrn Müller, von dem Herrn Meier, von dem Herrn, da steht eine Person dahinter.
Da kommen wir jetzt gleich zu. Es steht erstmal, damit ist sichergestellt, dass der Inhalt des Dokumentes nicht gefälscht ist.
Gut.
Die Firmen müssen das machen, wenn sie elektronisch Dokumente verschicken, weil eben es sonst nicht mehr umsatzsteuerabzugsfähig ist. Das heißt, die Finanzbehörden sagen, wenn du mir eine elektronische Rechnung einreichst, muss sie signiert sein, und zwar mit einer starken Signatur, die rechtsfähig ist. Sonst erkenne ich dir die Rechnung nicht an, du kannst die Mehrwertsteuer nicht abziehen.
Und wenn ich die Rechnung ausdrucke?
Wenn du die Rechnung ausdruckst und heftest die ab, dann ist die Rechnung das Dokument, aber das elektronische Ding kannst du wegschmeißen.
Aha, also wenn ich sie ausdrucke, kann ich eine gefälschte Rechnung dann zu meinen Unterlagen nehmen, aber wenn ich sie elektronisch weitergebe, nicht.
Die Finanzbehörden sagen, eine Rechnung auf Papier ist schwerer zu fälschen als eine elektronische Rechnung. Einen Datensatz kann ich um.
Sind die doof?
Gut, das ist.
Entschuldige.
Es ist Gesetz. So.
Ja.
Woher weiß ich jetzt, ob die Rechnung vom Richtigen kommt? Die Signatur kann nur über eine Smartcard erstellt werden und diese Smartcard ist an eine Person gebunden. Mhm. Also ein Wolfgang Back kann eine Signatur haben, ja. Aber eine Firma Siemens kann keine Signaturkarte haben. sondern es muss ein Verantwortlicher in der Firma da sein, der diese Karte hat, die muss er in so ein Lesegerät einstecken und damit werden die Rechnungen signiert. Und anhand dieser Daten kann ich immer zurückverfolgen, wer die Rechnung signiert hat und ob die wirklich der Inhalt stimmt. Jetzt gibt es vom 1. November an neue Personalausweise in Deutschland.
Genau.
Und bei den Bürgerämtern kann man dann diesen beantragen und der hat eine sogenannte E-ID. Oder man könnte auch E-ID sagen.
Ist doch deutsch, oder? Deutsch. Ist
ein deutscher. E-ID. Also eine elektrische ID, sagen wir einfach mal.
Oder elektronisch. Muss man beim deutschen Personalausweis Englisch können? Ich ziehe die Frage zurück.
Ja. Also, da wird in den Personalausweis ein Chip eingebaut, ist ja sowieso heute schon drin. Und über diesen Chip kann dann mit speziellen Lesegeräten ausgelesen werden, dass die Person oder der den Ausweis in der Hand hat, wirklich dem entspricht. Für die Identifikation im Internet bedeutet das, dass ich, wenn ich ein Lesegerät habe und der Partner erkennt das an auf der anderen Seite, dass ich mich eindeutig ausweisen kann. Dass ich also ihm meinen Personalausweis zeige, und zwar nicht physikalisch, sondern ihm zeige ich elektrisch meinen Personalausweis. Jetzt kommt der Trick dabei. Das geht zwar für, der Wolfgang beleuchtet hier seinen Ausweis, der sucht den Chip.
Ich habe gerade meinen Ausweis, den ich mir dieses Jahr, im Dezember geholt habe, herausgeholt.
Da müsste schon einer drin sein.
Und da ist nämlich kein Chip drin.
Noch keiner drin.
Und durchleuchte ihn gerade, denn ich habe mir den geholt, ich habe so lange gewartet und habe keinen gültigen gehabt, weil dafür kommt man nicht ins Gefängnis. Und dann habe ich ihn mir geholt, damit das Ding 10 Jahre gültig ist. Danach ist mir das wurscht, dann werde ich wahrscheinlich keinen mehr beantragen. Nee, also bei mir, ist ich habe vollkommen durchleuchtet, jetzt mit Taschenlampe und so weiter.
Guck mal bei mir nach, der ist auch neu.
Mann, hast du ein hässliches Bild.
Ja, klar. Ich will ja nicht, dass man mich erkennt.
Also im Reisepass habe ich es schon drin, das ist auch markiert. Ich muss mir auch einen neuen Reisepass holen.
Ja. Aber hier in Buckylines Ausweis, da ist auch nichts
drin. Nee, mein Personalausweis so alt, da
gab's, gilt auch 10 Jahre, wahrscheinlich auch mein letzter.
Und wenn du ab 1. November einen beantragst, kriegst du dann eben den Chip rein, der eben deine elektrische Identität darstellt.
Guck mal, was ist denn das da?
Da kann man sehen, dass er ihn selber gefälscht hat.
Ja, müssen wir nachher nach der Sendung mal gucken.
Irgendeine Merkwürdigkeit ist in seinem Ausweis.
Jetzt kann man sich mit diesem E-ID natürlich übers Internet identifizieren. Der Partner kann das anerkennen. Was damit leider nicht ist, es erfüllt nicht die Bedingungen des Signaturgesetzes vom 15.08.2002. Es ist also nicht für eine rechtssichere Signatur gültig.
Aber der Staat bietet mir an, mit meinem neuen Bundespersonalausweis eine Signatur zu kaufen, zu bezahlen, die nichts taugt?
Die kann man für die Identifikation übers Internet nehmen.
Aha. Aber
ich lasse dich jetzt ganz bewusst in die Falle reinlaufen.
Sie ist also nicht gültig, ist sie jetzt?
Sie ist gültig, aber die würde vom Finanzamt nicht anerkannt, wenn du damit eine.
Aber der Staat hat sie mir da verkauft.
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja. Der hat mich also damit verkauft oder betrogen oder?
Die haben vielleicht ihre eigenen Gesetze nicht gelesen, weiß ich nicht.
Ah ja.
Denn also wo hakt es denn da?
Es gibt Stellen, die die Signatur ausgeben dürfen. Die werden von der Aufsichtsbehörde benannt. Da war früher mal die Post bei, die hat aber ihre Berechtigung zurückgegeben. Sonst gibt es Trust-ID. Und die dürfen eine rechtsgültige Signatur rausgeben, also eine starke, mit starker Verschlüsselung, also die vom Finanzamt anerkannt wird. Bei dem Verfahren hier ist das versäumt worden. Es wäre eine wunderschöne Gelegenheit gewesen, jedem deutschen Bundesbürger eine Signatur direkt mitzugeben, damit man in Zukunft wirklich auch mit dem Finanzamt Sachen machen kann. Denn bei der elektronischen Steuererklärung, Elster, kann man die zwar elektronisch abgeben, aber da man keine Signaturkarte hat, muss man das Formular unterschreiben und immer noch einschicken. Nicht mehr ausfüllen, aber unterschreiben und einschicken, damit es rechtsgültig ist.
Irgendwie komme ich mir im Moment vor wie im Irrenhaus. Der Staat verkauft mir also einen neuen Pass mit einem Chip drin und ich bezahle noch extra Geld dazu, für eine Signatur da drauf zu nageln, die ich aber dann dem Finanzamt gegenüber nicht verwenden kann. Da kann ich oder muss ich sogar meine Steuererklärung elektronisch abgeben und muss aber dann die Papiersteuererklärung unausgefüllt, dass jeder irgendwas eintragen kann dann, unterschrieben dahin schicken. Sag mal, haben wir Karneval oder was ist eigentlich?
Als ich mich das erste Mal befasst habe, habe ich genau das Gleiche geglaubt und ich habe bis heute noch keine schlüssige Erklärung gefunden, warum es so ist. Also kann ich dir nur zustimmen.
Nun gibt es ja schon, das haben wir auf der CeBIT gesehen, und im Stand, 32 Applikationen, die den neuen Personalausweis nutzen wollen mit seiner sogenannten API. Das heißt, ich kann dann sagen, ich bin Vereinsmitglied beim Kegelclub so und so und zeige meinen Personalausweis vor. Und da ist so eine API drauf und die ist dann auch gut für
den Kegelclub.
So. Das gibt es alles dabei. Aber es ist nicht gültig, oder wie ist das? Oder?
Nein, wenn der Partner das anerkennt, bloß das Finanzamt würde deine Rechnung nicht anerkennen. Wenn
nein, du hast sie die eigentlich bekloppt.
Ich nehme mal an, dass da der Gesetzgeber nochmal einschreiten wird und etwas machen wird.
Eine einfache Antwort, ja und nein, hätte mir gut getan.
Kann ich dir leider nicht geben. Ja. Ja. Ich kann nur hoffen.
Gut, ich habe noch eine Frage an dich und auch an dich, Heinz.
Ja.
Ich wurde jetzt aufgefordert, bei meiner Kreditkarte an einem SMS-Verfahren teilzunehmen. Das heißt, wenn ich hier in Deutschland für 50 Euro was einkaufe und im Ausland sowieso, dann kriege ich eine SMS auf mein Handy, Umsatz, Kreditkarte so und so, in London, do, oder irgendwo, wo ich bin. Oder aber auch, wenn ein anderer für mich in London mit meiner Kartennummer etwas macht. Ist das sinnvoll?
Das ist eine zusätzliche Sicherheit.
Ja.
Ich nehme ein ähnliches Verfahren zum Beispiel für dieses PIN-TAN-Verfahren beim Online-Banking.
Ja, habe ich auch. Ja, gut, das ist okay. Das ist und auch was anderes.
Das wäre auch bei der Kreditkarte wäre das sicherlich hilfreich, ja. Wenn du.
Also wenn ich da so eine Meldung kriege, in London wurden 1.000 Euro abgehoben und ich stehe da vor meinem Handy und sage, ich bin in Köln, dann stimmt was nicht. Dann kann ich zumindest sofort diese Sache melden. Also ist es doch ein bisschen sinnvoll.
Also von Bank und Kreditkarte.
Kreditkarte.
Von der Bank.
Von der Bank.
Also nicht von einem Kreditkarteninstitut oder sowas.
Von der Bank.
Naja, gut.
Also müssen wir das später lösen. Also ich finde das eine gute Idee.
Ich finde, das ist Schwachsinn. Das ist wieder irgendwie eine Geldmacherei oder sonst
was. Es kostet nichts.
Wenn du im Ausland bist und die schicken dir eine SMS, dann kostet es doch etwas. Also so mit nichts habe ich nichts am Hut. Wir müssen noch, weil wir gerade bei nichts sind, sagen, dass nichts mehr passiert. Das heißt, wir machen Sommerpause. Dieses war die allerletzte Audiocast-Folge.
Schade. Vor der Sommerpause.
Vor der Sommerpause.
Schade.
Am 19.07. geht es weiter.
Ich hätte noch so viel zu sagen.
Diese Folge, die wird jetzt 5 Wochen lang abrufbar sein. Und es kommt keine neue dazu. Und danach sind wir in alter Frische wieder da. Wir erfüllen damit den 1000-fach geäußerten Wunsch, dass wir in der Sommerpause den Mund halten sollen, weil sie auch Urlaub haben wollen, dass wir uns erholen sollen, weil wir ein Recht dazu haben und dass wir keine alten, vorkonservierten Sachen mehr senden sollen. Das war's für heute.
Wie schade.
Was?
Daumen hoch.
Was heißt hier schade?
Schade.
Ich habe meine Bermuda-Shorts schon an.
Echt?
Siehst du doch.
Und hast nichts mehr zu sagen, oder was?
Und ich dachte, du bist in Unterhose da. Also, Ihnen einen schönen Urlaub und dann bis in, das sind ja dann schon 6 Wochen bis dahin, bis zum 19.07. Die Fernsehsendung kommt natürlich dann durchgängig. Daumen hoch und tschüss.
Und tschüss, Ebe.
Schönen Urlaub. Tja, Wolfgang, da hätten wir fast noch was vergessen. Wir wollen noch auf etwas hinweisen.
Ja, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die vielen Spenden, die eingegangen sind. Das tut eigentlich der Sendung auch gut.
Ja, und das ist für uns Anerkennung. Wir freuen uns darüber. Aber es gibt noch etwas.
Wir haben einen Shop. Jawohl. Mhm. Das war fast synchron jetzt.
Ja, wir könnten das auch singen. Und in diesem Shop gibt es was?
Da gibt es Tassen, da gibt es T-Shirts, da gibt es Mauspads,
da gibt es
Safe Sticks.
Genau, und Cappies gibt es auch.
Cappies auch, ja.
Also, wenn jemand Geburtstag hat, der Fan von uns ist, denken Sie mal dran, der freut sich ganz bestimmt auch über irgendeinen Fanartikel aus unserem Shop. Und wir freuen uns, dass wir ein paar Groschen für unsere Sendung bekommen. Schönen Dank.
Also, bestimmt.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik und Produktion Anja Arp. Eine Internetsendung der Vox Mundi Medienanstalt Köln 2010.